Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Herbst 2024 ist für den Podcast ein ganz besonderer. Einmal, weil er gerade seinen 5. Geburtstag gehabt hat und auch, weil die 100. Sendung vor der Tür steht. In 5 Jahren ist viel passiert und da ist es doch eine gute Gelegenheit, bei ehemaligen Gästen nachzufragen, was seit unserem Gespräch passiert ist. Und das habe ich getan. Hallo, hallo.
Hi, Hagen.
Hallo, grüß dich.
Hi.
Schön, dass es geklappt hat.
Ja, freut mich auch, dass wir uns nochmal sprechen.
Ja. Der Anruf ist, ist so im Nachklapp zu unserem Interview, das wir letztes Jahr geführt haben. Ich rufe jetzt ja so nach und nach mal meine Gäste von früher an und höre, wie es denen so geht und was sie so machen. Und du bist ja vergleichsweise neu dabei. Also deine Sendung ist letztes Jahr erschienen und trotzdem gibt es, glaube ich, genug Gesprächsbedarf, mal zu hören, wie es Franziska Höllbacher im Frühjahr 2025 geht.
Gern. Freue ich mich sehr.
Sei doch so nett und stell dich noch mal ganz kurz vor, für die, die vielleicht deine Folge nicht gehört haben.
Gerne. Also, ich bin Franziska Höllbacher. Ich bin Illustratorin und Autorin und vor allem für den Kinderbuchbereich und Jugendbuchbereich. Habe einige Zeit in Rosenheim gelebt. Da kam auch unser Podcast erstmalig zustande. Bin mittlerweile nach Salzburg umgesiedelt, weshalb wir das hier jetzt auch remote und nicht mehr quasi in persona machen. Und arbeite weiterhin freiberuflich und mache ganz viele Bücher.
Ja, also herzlich willkommen, Franziska. Dein Umzug nach Salzburg kam bald nach unserem gemeinsamen Gespräch noch in Rosenheim. Hat das irgendeinen Einfluss auf deine Arbeit?
Nein, tatsächlich wirklich gar nicht. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Das ist einer der Vorteile des Jobs, dass der völlig unabhängig ist von der Lokalität, in der man sich befindet. Also das macht keinen Unterschied.
Und ein Ausschlag für meinen Rückruf bei dir ist, dass ein Teil unseres Gesprächs, das wir im Sommer geführt haben, mir nicht aus dem Kopf will. Wir hatten über KI gesprochen und ich hatte dich gefragt, ob KI in deinem Arbeitsbereich großen Einfluss bekommen wird. Und da hast du relativ klar gesagt, nee, also so sinngemäß, es gibt so Bereiche bei der Illustrierung, da wird KI eine große Rolle spielen, aber bei dem, was ich mache, eigentlich nicht. Und dann kam der Sommer 2024 oder der Herbst 2024. Also zum Beispiel mit der Kampagne des
Stiftung Lesen.
Genau, danke. Stiftung Lesen mit den KI-generierten Eisbären, wo das Bein durchs Buch durchgeht.
Ja.
Genau. Wie ist deine Position im Frühjahr 2025 zu dem Thema?
Ja, es ist. Es hat sich vielleicht so ein bisschen geändert, die Position. Ich tue mir aber nach wie vor schwer, es einzuschätzen. Also was sich definitiv geändert hat, ist, dass ich unterschätzt habe, wie offen auch Verlage für dieses Thema sind. Also für mich war es immer so, dass ich nicht davon ausgegangen bin, dass Verlage wirklich ernsthaft darüber nachdenken, IllustratorInnen durch KI zu ersetzen. Das war vielleicht auch ein bisschen naiv von mir. Vor allem, wenn ich auch weiß, ja, dass natürlich auch Verlage, Unternehmen sind, die gewinnorientiert arbeiten. Und uns am Ende dann doch auch ums Geld geht. Sicherlich nicht bei allen, aber durchaus bei vielen. Und das ist so, und auch bei Stiftung Lesen, das waren so, jetzt mehrere Fälle, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wo die uns einfach auch als IllustratorInnen, also ich bin ja da nicht alleine, sondern ich und ganz viele Kolleginnen waren einfach erschüttert, dass, ich sage mal, innerhalb der Branche man sich so ein bisschen in den Rücken fällt. Also was für mich immer schon klar war, dass KI im Design oder in anderen, ich sage mal, sehr offensichtlich gewinnorientierten Branchen eine Rolle spielen wird, auch eben im Designbereich und im Marketing. Aber bei Verlagen und bei Büchern war ich und haben sicherlich auch sehr, sehr viele andere so gedacht, das hat uns so ein bisschen kalt erwischt, dass Bücher einfach sowas sehr Leidenschaftliches sind und eigentlich niemand wirklich ernsthaft in der Buchbranche tätig ist, des Geldes wegen, weil in der Buchbranche, ich sag mal so, die Leute, die Bücher machen, die werden damit tendenziell nicht reich. Es gibt immer Ausnahmen, aber es ist jetzt keine Branche, wo man massig Geld verdient. Und deswegen hat uns das so ein bisschen kalt erwischt. Und deswegen habe ich meine Meinung auch so ein bisschen revidiert. Ich glaube immer noch nicht, dass Illustratoren dann komplett abgeschafft werden oder dass das in irgendeiner Form komplett an Bedeutung verlieren wird, der Job. Ich glaube aber oder ich weiß, dass es weniger Aufträge geben wird und dass auch die Kinderbuchbranche in der einen oder anderen Art und Weise da KI nutzen wird, ja.
Und ich habe so das Gefühl, du bist auch da politischer geworden. Also du postest auf Instagram immer wieder Ausschnitte aus Zeitungsartikeln, deine eigene Position zu bestimmten Themen oder auch, dass es so Comic-Serien gibt, die schon KI-generiert sind. Also so ganz kalt lässt es dich ja dann doch nicht. Also ich behaupte...
Nein, also ja.
Also ich habe das Gefühl, du bist deutlich politischer geworden seit dieser Geschichte mit den Eisbären.
Ich glaube, ich war davor schon sehr, sehr politisch und auch sehr politisch sehr klar in meinen Ansichten. Ich glaube, das Einzige, was sich halt geändert hat, ist, dass für mich diese ganze Arbeit, die ich gemacht habe, also die Bücher, die waren für mich jetzt nicht immer so wahnsinnig politikbehaftet. Das Problem natürlich mit KI ist, und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich da auch ein bisschen, ich sag mal, emotionaler reagiere als vielleicht andere, die das vielleicht ein bisschen gelassener sehen, ist einfach, dass ich weiß, dass KI einfach sowas ist, was ausschließlich geldgetrieben verwendet wird. Es gibt Ausnahmen und es gibt dann auch irgendwie Leute, die machen es irgendwie just for fun und so, aber das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt schon wirklich die KI, die was unterm Strich den Gewinn optimiert und unsere ganze Gesellschaft ist halt eigentlich darauf aufgebaut, auf Unternehmen, die gewinnorientiert sind und was das mit unserer Welt macht, sehen wir ja und deswegen... Ja, und deswegen hat mich das vielleicht auch so ein bisschen dazu gebracht, das auch auf Instagram ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und auch in meiner Arbeit ein bisschen mehr einfließen zu lassen, weil ich einfach gemerkt habe, wie krass das zusammenhängt. Also, dass das eben nicht voneinander trennbar ist, sondern dass das ein Problem ist, das wir haben. Und das ist diese Gewinnorientierung und Gewinnmaximierung. Und da fallen wir halt jetzt als IllustratorInnen und KünstlerInnen und SchriftstellerInnen, wir fallen da halt jetzt alle auch irgendwie rein und in dem Ganzen auch so ein Stück weit zum Opfer, ja.
Und euch betrifft es ja auch auf zwei Ebenen. Also einmal werdet ihr nicht um Aufträge gebeten und auf der anderen Seite musst du ja damit rechnen, dass das, was du an Illustrationen veröffentlicht hast, bereits als KI-Training genutzt wird.
Hm. Ja. Ja. Genau so ist es. Ich bin da auch, also mit meinen Kolleginnen total im Austausch. Wir sind ja auch schon immer auch am Überlegen, wie wir jetzt machen mit dem ganzen Meta-Universum. Es gibt zwar in der EU eine Möglichkeit, irgendwie dieses Opt-out aus diesem KI-Training, und das habe ich auch gemacht und das haben auch meine Kolleginnen gemacht, inwiefern aber am Ende das auch funktioniert, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Also man postet halt Sachen auf Instagram und eigentlich kann man schon davon ausgehen, dass es in irgendeiner Art und Weise von einer KI verwurstet wird. Gleichzeitig ist man halt so ein bisschen auf diesen Austausch und auf, ich sag mal, die Werbung angewiesen. Ja, es ist ein bisschen Zwickmühle, definitiv. Es ist schwierig und mir ist das total bewusst, dass das gemacht wird und gemacht werden wird und dass das kaum vermeidbar ist. Was es halt einfach wirklich braucht, und zwar im großen Stil, sind Regelungen. Und da ist einfach das große Problem, und das sind wir schon wieder bei der Politik, dass dass KünstlerInnen, SchriftstellerInnen, wir haben einfach keine Lobby. Das ist kein Berufsverband, der wirtschaftlich eine, das stimmt jetzt auch nicht ganz, Bücher sind jetzt wirtschaftlich gar nicht so unbeachtlich, aber trotzdem, also das ist dadurch, dass viele auch sehr freischaffend tätig sind, man nicht wirklich vernetzt ist, es gibt keine Gewerkschaften und es ist wirtschaftlich natürlich jetzt nicht der allerstärkste Zweig. Das alles macht uns sehr, sehr schwach im Kampf gegen KI und im Kampf für unsere Rechte.
Was wäre denn so eine ganz konkrete Forderung, die du für KünstlerInnen an die neue Bundesregierung stellen möchtest?
Ich denke, eine ganz konkrete Forderung wäre, was es jetzt auch schon als offenen Brief gibt, da gibt es eine Petition, wäre, dass es ein EU-geregeltes Urheberrechtsgesetz gibt, was zumindest eine Entschädigung in irgendeiner Form für KünstlerInnen und Künstler bereithält, die meiner Meinung nach auch entsprechend hoch sein müsste, oder ein generelles Verbot. Da ist mir bewusst, dass das schwierig sein wird, das umzusetzen und dass die allerwenigsten da Interesse daran haben. Also dafür sind wir einfach wirklich ein zu kleiner Interessensverband, um da wirklich mobil gegen zu machen. Aber schön wäre zumindest eine Regelung für Urheberrechte, dass eben große Konzerne diese Daten nicht einfach verwenden dürfen, weil was jetzt passiert ist, es ist alles freiwillig, alles wird einfach reingeschmissen, niemand zahlt dafür. Und ja, und wer profitiert am Ende wieder davon, ist dann natürlich wieder die großen Konzerne. Ich glaube, am allermeisten würde ich mir wünschen, in irgendeiner Form, und ich glaube, da geht es nicht nur mir so oder KünstlerInnen so, sondern sehr, sehr vielen Menschen so, also das ist dann wieder so ein bisschen ein breiteres Thema, ein Meta- und Google-unabhängiges europäisches Netzwerk zu schaffen, wo man dann vielleicht auch sich ein bisschen sicherer fühlt als KünstlerIn, dass man nicht das Gefühl hat, okay, egal was ich jetzt hier hochlade und egal was es für Regeln außerhalb gibt, am Ende kommt es irgendwie dann trotzdem in die Meta-KI. Das wäre, glaube ich, auch am sinnvollsten und am schönsten, so ein Netzwerk aufzubauen. Das ist aber natürlich extrem aufwendig und auch ultra unrealistisch. Also einen realistischen Vorschlag habe ich eigentlich gar nicht. Also man steht dem Ganzen auch so ein bisschen hilflos gegenüber.
Weil die politische Unterstützung fehlt.
Genau, definitiv. Die politische Unterstützung fehlt. Das ist einfach kein Interessensthema. Niemand lobbyiert für uns. Niemand sitzt dann mit Friedrich Merz am Küchentisch und isst mit ihm Spaghetti Bolognese und schiebt ihm 500.000, wenn es reicht, Euro rüber und sagt, mach mal, sondern ja, wir sind halt so ein bisschen auf uns gestellt und kämpfen da so ein bisschen gegen Windmühlen, aber das klingt jetzt alles sehr, sehr hoffnungslos, das bin ich jetzt auch nicht. Ich glaube schon, dass sich irgendwie mal was bewegen wird. Ich bin verhalten optimistisch, sagen wir es so.
Dann sind ja also auch wir als Nutzerinnen und Nutzer oder als Gesellschaft gefragt, welche Chancen habe ich denn? Also du hast ja mal eben so eine Reihe von Comics ins Bild gehalten, die von KI generiert wurden. Habe ich eigentlich als Endverbraucher einen Einfluss darauf? Weiß ich, welche Hefte oder welche Büchlein KI generiert sind und welche von KünstlerInnen geschaffen wurden?
Also im Nach, und das ist so ein bisschen Status quo, ist es so, dass KI-Bilder fast schon eigenen Stil, eine eigene Ästhetik haben. Die sind sehr, sehr glatt gebügelt und erinnern immer so ein bisschen an so 3D-Animationsfilme, gerade im Kinderbuchbereich. Und generell ist es eine sehr, sehr glatt gebügelte Ästhetik, die man jetzt auch nicht mit so klassischen Comics vergleichen kann. Das ist was ganz Eigenes. Wobei jetzt, sage ich mal, so Spider-Man-Comics und so, das ist auch ein Stil, den die KI, glaube ich, mittlerweile kann. Aber so ein bisschen edgy, das fehlt der KI. Also das kann sie noch nicht. Darum sage ich, das ist so ein bisschen der Status quo. Und auf diese sehr glatt gebügelte Ästhetik kann man natürlich ein bisschen achten. Unterm Strich ist es schwierig für Verbraucher und unterm Strich finde ich auch nicht, dass es irgendwie, ich bin halt nie so ein Fan davon, Individuen irgendwie zu schämen für Probleme, die offensichtlich einfach größer sind, als dass sich jetzt Oma Erna für ihr Enkelkind ein Buch bei Thalia kauft und dann ist das KI generiert und dann schäme ich aber nicht Oma Erna dafür, sondern ich schäme Thalia dafür, dass sie diese Bücher überhaupt verkaufen und auch so ein bisschen die Gesetzeslage, weil ich mir denke, am besten wäre es, wenn man das natürlich kennzeichnen könnte, einfach so fetter Button KI generiert oder zumindest, dass man es halt in irgendeiner Form sehen kann. Das wäre vielleicht auch ein Gesetz, das sehr sinnvoll wäre.
Es gab jetzt ja gerade so vor ein, zwei Monaten diesen Trend, diese Actionfiguren generieren zu lassen. Kannst du das mit neutraler Freude betrachten oder macht dich das wütend?
Ich verstehe so ein bisschen deinen Hype dahinter, weil sie sind tatsächlich ganz cute. Also so ehrlich bin ich auch. Ich kann das, also ich erfreue mich dran nicht und ich würde auch nicht mitmachen, weil es mich schon ein bisschen nervt, wenn Leute dann KI nutzen. Aber wie gesagt, da ist es auch wieder so, dass es mir nicht um die einzelnen Personen gehen, die oft, sehr, sehr oft, und das ist vielleicht auch noch ein Thema, worüber man sprechen kann, dass einfach die breite Bevölkerung da viel zu wenig Ahnung davon hat. Da geht es nicht darum, dass jetzt jemand irgendwie dieses von ChatGPT dieses Bild generieren lässt, sondern da ging es jetzt zum Beispiel auch um Verlage, die das teilweise genutzt haben oder um andere SchriftstellerInnen oder um Leute, wo ich mir denke, okay, die sollten so ein bisschen sensibilisiert sein für dieses Thema, weil es ja auch direkt betrifft. Also da verstehe ich es dann nicht ganz, da ärgert es mich auch ein bisschen, weil ich mir denke, okay, das ist überhaupt kein Selbstschutz vorhanden. Das finde ich dann auch ein bisschen, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber ja, es ist halt, ja, es ist ein Internettrend und am Ende kommt es auch so ein bisschen drauf an, wer es postet. Aber gleichzeitig, wie gesagt, geht es mir eigentlich nicht darum, dass ich mit Fingern auf einzelne Leute zeige, sondern mir einfach so eine breite Aufklärung wünschen würde. Und für mich ist es auch so, dass wenn ich kritisiere auf Instagram, was ich schon auch mache, also wenn ich KI-generierten Content kritisiere, dann mache ich das niemals bei Einzelpersonen, sondern immer nur bei Firmen, bei Thalia oder bei anderen, sage ich mal, wirklich großen Unternehmen, wo nicht eine Einzelperson dahinter steckt, sondern ja, weil mir das einfach total wichtig ist, dass ich jetzt nicht hergehe und irgendwie einer Person sage, hey, du darfst das nicht machen und gleichzeitig sind 200.000 Bilder davon eh schon irgendwie unterwegs. Das finde ich dann irgendwie ein bisschen bescheuert.
Nutzt du denn KI? Also du könntest ja zum Beispiel auch die KI mit deinen Bildern trainieren so. Und dann, wenn dir mal nichts einfällt, das so als Kickoff-Medium nehmen.
Das mache ich nicht, nein. Also ich würde auch niemals meine eigenen Bilder da hochladen. Ich nutze aber schon KI. Also ich nutze KI für Orga-Sachen. Ich nutze KI teilweise, um vielleicht auch erste Ideen zu haben, wobei auch das eher weniger. Tatsächlich für mich ist KI so ein Polish-Tool. Also ich poliere damit gerne eben meine Organisation, damit ich sage, okay, das funktioniert dann so vielleicht besser. Oder ich muss irgendein offizielles Dokument, also auch dann eher jetzt im privaten Bereich, ich muss irgendwas Offizielles schreiben, dann jage ich das einmal durch die KI und sage, also schau bitte, sind da irgendwelche Fehler drinnen oder so. Also das mache ich. Ich nutze es für einen kreativen Prozess gerade aktuell gar nicht. Aber ich nutze es schon im Alltag und das ist auch nicht das, was ich kritisiere. Also da denke ich mir so, ja fein, passt. Macht es, man kann es eh nicht mehr. Also es ist eh sinnlos zu sagen, dass man da irgendwie jetzt KI wieder abschafft. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Ich meine, der ökologische Aspekt ist ein anderer, aber auch da bin ich der Meinung, das ist ein politisches Problem. Also auch schwierig zu sagen, okay.
Eine andere Geschichte, die du präsentiert hast, mit ein bisschen Augenzwinkern auch, dass du ein Buch veröffentlicht hast, das mutmaßlich in den USA nicht verkauft werden dürfte.
Ja, ja.
Sind momentan schwere Zeiten für Illustratorinnen.
Da muss ich sagen, ja, also prinzipiell ja. Prinzipiell würde ich auch niemanden empfehlen, jetzt ins Illustrationsbusiness einzusteigen. So ehrlich bin ich, würde ich nicht empfehlen. Bei mir funktioniert es, weil ich halt einfach schon gewisse Kontakte habe und eine gewisse Auftragslage. Aber jetzt neu dazu zu kommen, ich weiß nicht, ob es, sage ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es die Mühe wert ist, weil der Weg bis hierhin ist lang. Drum ja, prinzipiell sind schwere Zeiten. Die Verlage haben auch tendenziell immer weniger Geld. Die Gehälter für die IllustratorInnen steigen eigentlich kaum. Ja, generell die Buchbranche. Es gibt halt immer wieder so gehypte Bücher. Jetzt zur Zeit sind es ja auch so Young Adult Bücher mit so schönem Farbschnitt und so. Das so TikTok oder BookTok Bücher. Die werden ultra viel verkauft. Aber prinzipiell ist ja auch das Lesen jetzt nicht mehr ganz so beliebt, was ich sehr schade finde. Was jetzt für mich persönlich keine Rolle spielt, ist jetzt das in Amerika, das hat jetzt noch auf mich keinen Einfluss.
Aber kannst du mir da kurz helfen? Ich hatte das so verstanden, dass das von dir eben mit so einem Augenzwinkern mutmaßlich, also dieser Button hergestellt wurde für dein Buch.
Ja.
Aber ist das verboten in den USA?
Nein, aber also das ist ja gar nicht auf Englisch übersetzt.
Okay.
Also das gibt es in den USA gar nicht. Sondern das ist mehr so dieses, ja, wenn es in Englisch auf Englisch übersetzt werden würde, dann wird es in den USA zurzeit nicht verkauft werden. Das ist mit Sicherheit so. In England vielleicht.
Aber das wäre dann ja wahrscheinlich auch so ein Gütesiegel unter Umständen.
Ja, ist es auch total. So habe ich es auch gemeint. Also Ich habe es als gut, dieses Would Get Banned in der US, das habe ich so ein bisschen als lustiges Gütesiegel mir überlegt, weil ich finde fast, also sehr, sehr viele Bücher, die in der USA verboten sind, da ist es tatsächlich so, dass das einfach sehr komplexe Geschichten sind, interessante Charaktere, die halt eben nicht Geschichten, die nicht nach so einem 0815-Schema ablaufen. Und für mich ist das auch so ein bisschen eine Qualitätssiegel.
Und was steht für dich jetzt auf dem Programm? Du hast ja gesagt, du bist ganz gut vernetzt und hast auch gut zu tun. Was wird gerade im Atelier in Salzburg erarbeitet?
Ich schreibe an meinem zweiten Jugendbuch. Das ist schön. Das kommt aber erst, also das ist so ein bisschen natürlich immer schade, weil, also ja, so läuft es halt. Die Verlagswelt ist einfach sehr langsam. Alles dauert. Das kommt erst im Herbst 2026 raus. Also ist noch ein bisschen Zeit hin. Ich darf auch, also ich kann noch nicht so viel drüber verraten, aber ich mache auch eine kleine Comic-Roman-Reihe. Ich kann jetzt noch nicht sagen, worum es geht, die ich auch selber schreibe. Ich muss direkt ein bisschen nachdenken, mache andere süße Bücher, ganz viel tatsächlich mit Comics. Das ist auch so, ja, was mich sehr freut. Ich lange Zeit mit meinem Comic-Stil tatsächlich eher Probleme hatte, in der Verlagsbranche Fuß zu fassen. Und jetzt, wo Comics so im Kommen sind, ich will jetzt nicht sagen, dass mir die Tür eingerannt wird, aber die Auftragslage ist gut und die Aufträge kommen rein. Und jetzt ist es halt einfach ein Vorteil, dass meine Bücher so comichaft sind und comicartig. Ja, also es ist einiges am Schreibtisch tatsächlich, ja.
Ja, schön. Dann wünsche ich dir für deine Projekte ganz viel Erfolg und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Zeit hattest, ein Update zu liefern.
Ja, vielen Dank, Hagen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank.
Sehr gerne. Dann bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.